Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Moin, liebe Gemeinde. Schön, dass wir uns sehen. Sie haben das wahrscheinlich auch mitgekriegt. Unsere Bundeskanzlerin sagt, bleiben Sie nach Möglichkeit zu Hause. Und das ist, glaube ich, die eine Schiene, dass man sagt, achtsam den Abstand einhalten. Aber das andere gilt genauso. Wir brauchen einander. Und wenn man sich jetzt auch nur zur Hälfte so ein bisschen sehen kann, ist das doch gut, dass wir uns zumindest tief dann in die Augen sehen können. Ich freue mich, dass wir hier nun zusammen Gottesdienst feiern können. Der Wochenspruch: Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf mir, so ist mir geholfen. Wir sagen das ja bei Geburtstagen ganz häufig, Hauptsache gesund. Und da steckt ja einfach auch ja, das Wissen drin und vielleicht auch die Erfahrung, was es eben heißt, nicht mehr gesund zu sein. Solange wenn man gesund ist, macht man sich darum nicht viele Gedanken, aber ja, wenn es dann anders ist, wie gut kann man das verstehen, dass das dann auch vielleicht ein Gebet wird und man sagt, heile du mich doch. Alles andere hat schon gar nicht mehr geholfen. Und Jesus war unterwegs, und wenn man die Bibel liest, ist eigentlich die Hälfte, was er tut, tatsächlich, dass er Menschen an ihrem Leib wieder gesund macht. Aber dann gibt es etwas an Jesus, dass er darüber hinausgeht. Und er sagt, ja, das ist das eine, das ist gut, wenn ein Mensch gesund wird, aber er soll auch heil werden in seiner Beziehung zu Gott. Wir werden das heute in der Evangeliumslesung hören, eine bekannte Geschichte, aber wo es irgendwie irritierend ist. Da kommt ein Gelähmter, er kommt ja nicht, er wird ja getragen. Und dann heißt es, wir sind deine Sünden vergeben und wir sagen, wir wollen eigentlich gesund werden. Es geht um Gesundheit, aber Jesus sagt, es geht auch um mehr. Es geht darum, dass wir heil werden in unseren Beziehungen zu Gott. Und dann schließlich in der Predigt, da setzt Paulus eigentlich noch einen obendrauf. Und er sagt, das eine ist, dass wir so zu Gott kommen können, wie wir sind, dass er uns annimmt. Aber dann muss da auch Heilung passieren. Dann muss sich in unserem Wesen, in unserem Sein etwas verändern. Und er findet da sehr starke und dramatische Worte dafür. Wir werden uns das nachher noch etwas genauer ansehen. Gut, dass wir zusammen sind, miteinander und miteinander vor Gott. So wollen wir diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir wollen mit den Worten von Psalm 32 im Wechsel miteinander beginnen.
Seht doch, jetzt beginnt die Zeit, in der Gott Gnade schenkt. Seht doch, jetzt ist der Tag der Rettung. Doch als ich meine Schuld verschwieg, begannen meine Glieder zu schmerzen. Da stöhnte ich den ganzen Tag. Tag und Nacht spürte ich, wie deine Hand mich niederdrückte. Hingestreckt lag ich da wie ein Feld, das die Sommerhitze ausgedörrt hat. Jetzt möchte ich dir meine Sünde gestehen und meine Schuld nicht länger verstecken. Deshalb sollen alle Frommen zu dir beten, wenn sie in Bedrängnis geraten sind. Und wenn die Wellen hochschlagen, wird sie das Wasser nicht erreichen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr, du Schöpfer der Welt, du kennst uns durch und durch. Du kennst unsere Schokoladenseiten genauso wie unsere dunklen Seiten. Wie wir sind, dürfen wir zu dir kommen, als Menschen, die deinen Maßstäben nicht gerecht werden. Du nimmst uns, wie wir sind, und wirkst durch deinen Geist Neues in uns. Herr, wir bitten dich, hilf uns, dass wir uns verändern in die Menschen, die deine Liebe prägt. Mach du uns heil durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Herrn. Amen.
Wenn es Ihnen möglich ist, bitte ich Sie zur Lesung aufzustehen. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder im Haus des Simon war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten: Das ist Gotteslästerung. Was bildet der sich ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte: Wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist das leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf: Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor allen Augen hinaus. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen: So etwas haben wir noch nie erlebt. Und alle lobten Gott. Halleluja.
Antworten wir mit dem Bekenntnis unseres Glaubens und sprechen miteinander: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Wir hören Gottes Wort aus dem 4. Kapitel des Epheserbriefes. Dort schreibt Paulus: Ihr sollt den alten Menschen ablegen, denn er entspricht der früheren Lebensweise. Er wird zugrunde gehen aufgrund seiner trügerischen Lust. Lasst euch stattdessen dadurch erneuern, dass der Heilige Geist in eurem Verstand wirkt. Und zieht den neuen Menschen an wie ein neues Kleid, denn er ist nach Gottes Bild geschaffen und dadurch fähig zu wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Herr, wir bitten dich, segne du dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, wir hatten nun gerade hier in unserer Kirchengemeinde Altkleidersammlung. Ich weiß nicht, ob Sie das ein oder andere dazu beigetragen haben. Ich habe gesehen, dass die Garage wieder ordentlich gefüllt war. Es gab Zeiten, da habe ich zu Hause nochmal nachgeguckt, was meine Frau so in den Altkleidersack getan hat. Aber ich mache das schon lange nicht mehr. Haben Sie eine Vermutung, warum? Wir konnten uns da nicht so richtig einig werden. Ich habe dann gesagt, wieso muss das denn weg? Das ist doch noch gut. Und meine Frau sagte, das ist ja so all, das wird jetzt aber auch Zeit. Und da ist es vielleicht besser, einfach gar nicht so genau hinzugucken, was dann da wegkommt. Da fahren dann alle besser damit. Ja, ich gebe das ja zu, ich gehöre eher zu den Männern, die auch nicht so ganz gerne einkaufen gehen. Aber es ist halt doch so, wenn man doch in einem Geschäft ist und dann zieht man etwas Schönes an und dann guckt man in den Spiegel und sagt sich, Mensch, Kleider machen Leute. Ich freue mich auf die Zeit, wo wir wieder ganz anders miteinander umgehen können und Feste feiern können. Und wenn man dann einkaufen geht und sagt, jetzt kaufe ich mir was Schickes und mache mich so richtig schön für eine Feier und gehe dann los. Paulus nimmt diese Bilder auf von alten und neuen Kleidern und er wendet das ziemlich ungewöhnlich an. Und er sagt, ihr sollt den alten Menschen ablegen. So wie ihr seid, so geht das nicht. Das muss sozusagen in die Altkleidersammlung und es muss etwas Neues her. Ihr müsst etwas Neues anziehen, einen neuen Menschen, wie ein Kleid. Paulus sagt, wenn du Christ bist, dann verändert das auch dein Leben. Dann gibt es Verhaltensweisen, Dinge, die haben dann keinen Platz mehr. Das gehört zum alten Eisen, das muss weg. Und es gibt Verhaltensweisen, die müssen neu antrainiert, müssen neu angelegt werden. Wenn du Christ bist, dann kann dein Leben nicht einfach bei dem Alten bleiben. Es wird etwas Neues in deinem Leben entstehen. Gott nimmt dich an, wie du bist, und dann verändert er dich. Ich weiß nicht, ob Sie die Karikatur so ganz gut erkennen können. Ganz schön böse. Da sitzen zwei miteinander und sind so im Gespräch. Und da sagt der eine zum anderen, ach, Sie sind Christ? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Stelle mir vor, wenn das jemand zu mir im Gespräch so sagen würde. Ich wüsste gar nicht, was würde ich dem anderen denn jetzt darauf dann wohl entgegnen und sagen. Und man könnte ja erstmal zurückfragen, stimmt denn das überhaupt? Müssen wir denn als Christen auffallen? Und wenn dann das stimmt, dass wir anders sind als Christen, was sind denn christliche Verhaltensweisen? Jetzt mach das mal weg, da wollen wir nicht die ganze Zeit drauf gucken. Wenn Paulus Briefe schreibt und auch die anderen Schriftsteller im Neuen Testament, dann ist das eigentlich ganz grob immer in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil handelt Paulus das immer dogmatisch, theologisch ab. Und er fragt immer, wie steht denn das eigentlich mit Gott und Mensch? Wie geht das eigentlich zusammen? Wie passt dann das eigentlich? Und Paulus arbeitet das heraus. Und dann stehen da eigentlich immer gute Nachrichten. Wir nennen es ja auch so Evangelium. Paulus sagt, ja, Gott liebt diese Welt so sehr, dass er sich mit uns Menschen versöhnt. Das Kreuz von Jesus steht für Gottes Liebe, ja, die sogar bereit ist, das Leben aufzugeben. Gut für uns, sagt Paulus, auf dieser Grundlage, dass Gott uns annimmt, daraus können wir doch leben. Aber wer A sagt, muss auch B sagen, so ist es in den Briefen des Neuen Testaments. Wenn das so ist, dass wir da gut mit leben können, dann soll sich das auch in unserem Leben auswirken. Wenn du getragen bist von Gottes Liebe, dann muss das doch auch etwas verändern. Du bekommst Kraft und Auftrag von Gott. Du empfängst Gottes Liebe, aber jetzt ist es deine Aufgabe auch, dass von dieser Liebe etwas in dieser Welt auch weitergeht. Bei Paulus bleibt das aber nie so allgemein und sagt, naja, du wirst geliebt und dann Liebe und dann ist das auch irgendwie gut, sondern er macht das schon sehr konkret. Das ist ja spannend, dass Paulus da so Wert drauf legt und sagt, es muss sich bei euch was ändern. Er schreibt ja diese Briefe nicht an Menschen, zu denen er sagt, ihr müsst ja erst noch Christen werden, ihr habt noch nichts davon gehört, sondern er schreibt diese Briefe an Christen, an Menschen, die schon sagen, wir gehören doch schon zu Gott. Und man könnte sagen, Paulus, was willst du denn von denen? Die sagen doch schon lange, Gott ist doch für uns das Wichtigste, wir glauben doch an ihn. Die haben doch sozusagen schon den alten Glauben ohne Gott abgelegt und an die Götter. Und wieso sagt er jetzt denn den Christen, ihr sollt euch noch ändern, ihr müsst den alten Menschen ablehnen und den neuen anziehen? Ist das nicht in der Taufe schon alles passiert? Sind wir da denn nicht schon die neuen Menschen geworden? Ist denn mit unserem Ja zu Gott nicht der Heilige Geist schon in das Leben eingezogen? Ist da nicht schon alles fertig? Was soll denn das? Wenn zwei Menschen heiraten, dann beginnt etwas Neues. Das alte Leben, jeder für sich, das ist dann vorbei, ist Vergangenheit. Das neue Leben als Ehepaar, als Paar beginnt mit einem Ja-Wort, wird besiegelt. Aber ist damit die Beziehung, ist damit die Ehe schon fertig? Natürlich nicht. Miteinander zu leben, das bleibt eine lebenslange Herausforderung. Wenn zwei Menschen sich lieben, dann heißt das auch, dass sie ja sich verändern und Lernende bleiben. Und so sagt Paulus das eigentlich auch über das Christsein. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Da ist schon etwas ganz Neues. Das Alte ist vergangen. Seht doch, etwas Neues ist entstanden und ist im Werden begriffen. Da ist etwas neu, aber noch nicht fertig. Oder ich nehme nochmal wieder dieses ganz einfache Beispiel der Altkleidersammlung. Das macht man ja nicht nur einmal, sondern vielleicht jedes Jahr oder jedes zweite Jahr. Und dass man wieder sagt, das passt nicht mehr zu mir. Das passt mir nicht, das kommt weg, das ist alt. Und dann kauft man wieder neue Kleidung und sagt, das gehört jetzt aber besser zu mir. Auch da bleiben wir ja in Bewegung. Altes muss ersetzt und Neues muss immer wieder erneuert werden. Und so ist das eigentlich auch in den Gemeinden, die Paulus kennt. Da gibt es diesen Aufbruch, dass etwas Neues entsteht. Menschen kommen zum Glauben, es entsteht eine Gemeinde. Menschen entdecken, wir brauchen einander, leben wie Geschwister miteinander, teilen alles miteinander. Und dann dauert das gar nicht lange, dann kommt es zu Streit. Und dann sagt einer, Paulus sagt so und Petrus sagt so und man ist sich nicht einig. Und der eine sagt, ich bin doch eigentlich viel wichtiger für die Gemeinde als du. Und das, was da so aufgebrochen ist an Neuem, ist sofort wieder von Altem auch so umlagert. Und man könnte sich fragen, haben die denn jetzt alles wieder vergessen? Sind doch gerade erst neu gestartet. Aber so ist das bis heute. Es gibt keine perfekten Gemeinden. Es geht uns ja auch so, wenn wir auf eine Gemeinde blicken, dann stellen wir sehr schnell fest, da ist auch sehr viel Altes mit dabei. Eine Gemeinde kann auch gar nicht perfekt sein, denn in dem Moment, wo ich oder vielleicht auch du mit dabei bist, ist sie ja schon nicht mehr perfekt. Da bringen wir ja schon auch unser Altes auch immer mit. Wenn wir Fotoalben vornehmen und so gucken, wie wir so vor 10, 20, 30, 40 Jahren unterwegs waren mit den Sachen, die wir damals getragen haben, da kommt dann manchmal dann doch das Gefühl, dass man sagt, das habe ich angehabt, das würde ich aber nicht wieder anziehen. Wir merken also, wie wir uns verändern, wie wir uns entwickeln und sagen, das, was einmal zu uns gepasst hat, das passt eben nicht mehr zu uns. Im Glauben ist es der Heilige Geist, der uns verändert, der uns neu macht, der das bewirkt, dass Gott in unserem Leben zur Wirkung kommt. Man kann das einmal sehr drastisch formulieren, der Heilige Geist wirkt, das heißt, Gottes Geist beeinflusst uns. Ist ja in unserer modernen Welt, ist das ja ein richtiges Geschäftsmodell inzwischen geworden. Im Internet gibt es die Influencer. Da leben Menschen davon, dass sie ihr Leben ins Netz stellen und sagen, damit kannst du gut leben und das kannst du gut gebrauchen und dann von Firmen dafür bezahlt werden. Und sie versuchen zu beeinflussen und andere Menschen etwas weiterzugeben. Eigentlich sagen wir ja, ich möchte doch gar nicht beeinflusst werden, ich möchte doch eigentlich gern meinen eigenen Weg gehen. Das schwingt dann doch immer mit, wenn ein anderer Einfluss nimmt, dann komme ich doch nicht so ganz zur Geltung. Aber eigentlich kann man das, was Paulus mit Christsein beschreibt, eigentlich so beschreiben. Gott bekommt Einfluss in meinem Leben. Es geht darum zu sagen, möchte ich das, dass Gott mich beeinflusst? Aber wenn Gott ein Gott der Liebe ist, dann heißt das, dass er nicht gewaltsam versucht, uns zu verändern. Auch das kennen wir aus unserer Geschichte, Pädagogik, die sagt, man muss das den Kindern einfach nur eintrichtern, sie sind leere Gefäße und ordentlich drauf und dann passt das nachher. Aber wenn Gott ein Gott der Liebe ist, und das ist er ja, dann ist sein Weg ein anderer, der Heilige Geist. Wenn man das Wort übersetzen wollte, kann man es auch übersetzen mit Wind und Hauch. Der Heilige Geist, der so ganz sacht anklopft, ganz sacht weht, der uns vielleicht manchmal im Gewissen so ein bisschen anrührt und dass wir merken, hoppla, es ist eigentlich gerade gut, was ich mit mir oder mit dem anderen mache. Ein Gedanke, der plötzlich wie ein Geistesblitz auftaucht und wir merken, da ist eine Spur. Hier werden wir vielleicht hellhörig, hören an einer Stelle etwas und merken plötzlich, komisch, dieser Satz geht mir besonders nach. Und was hat der gesagt? Und plötzlich hat man das Gefühl, um den müsste ich mich vielleicht einmal kümmern. Ich glaube, dass Gott uns so ganz sanft und zart mit einem Hauch manchmal so anstupst oder vielleicht noch ein bisschen weniger und dass dann etwas daraus werden kann. Ich finde das faszinierend. Ich bin ein Mensch, der sich unter dem Wirken des Heiligen Geistes verändern kann. Und wohin soll ich mich verändern? Wenn wir auf Jesus sehen, dann war er der Mensch so ganz nach Gottes Herzen, der so ganz ausgerichtet war auf seinen Nächsten. Ich habe das eingangs gesagt, da wo Menschen krank waren, da hat er Menschen an Leib gesund gemacht. Er hat sie aber auch an Seele so gesund gemacht. Er war ganz ausgerichtet auf Gott und war ganz aufgerichtet auf seinen Nächsten. Und das ist so die Richtung, in die Gott uns auch entwickeln möchte, beeinflussen möchte. Dass wir ganz bei uns sind, beim Nächsten, bei Gott. Aber stark, oder? Gott möchte mein Leben, möchte mit meinem Leben etwas anfangen, möchte mich verändern. Dabei fallen wir immer wieder sehr schnell in unsere alten Gewohnheiten zurück. Auch gerade, wenn man das mit dem Christsein ernst nehmen möchte, man sagt, ich möchte mich ja weiterentwickeln, dann fallen wir sehr schnell wieder so in das Alte. Da kann nämlich zweierlei sehr schnell bei herauskommen. Zum einen so eine überhebliche Haltung, dass man sagt, guckt mich doch an. Ich nehme das doch viel ernster als die anderen. Seht mal, was ich schon alles gebracht und geleistet habe. Aber man kann auch genau auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, guckt mich lieber nicht an. Eigentlich versuche ich das umzusetzen, aber so richtig, wo verändert sich denn eigentlich was bei mir? Was ich nach außen darstellen kann, ist dann auch das eine, aber was ich in meinem Kopf habe, in meinem Herzen, das ist doch ganz was anderes. Gott hat etwas mit mir vor. Er will mich verändern. Und er ist mit jedem von uns ganz individuell unterwegs. Ich habe das Gotteswort, was uns für heute aufgetragen ist, vorhin nur zu dem ersten Teil gelesen. Ich habe das gesagt, Paulus wird mit dem, was er möchte, sehr konkret. Und ich möchte das einfach nur zum Beschluss der Predigt einmal vorlesen, was er da sagt. Und vielleicht rührt Gott uns dann an, in unseren Gedanken, in unserem Herzen, dass wir wissen, das ist eine Spur, wo ich etwas ablegen kann oder eine Spur, wo ich etwas Neues aufnehmen kann. Lassen Sie uns auf das hören, was Paulus sagt. Deshalb sollt ihr die Lüge ablegen und jeder soll seinem Nächsten die Wahrheit sagen. Denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. Euer Zorn soll nicht dazu führen, dass ihr Schuld auf euch ladet. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum zum Wirken. Wer stiehlt, soll nicht mehr stehlen. Vielmehr soll er sich abmühen und durch seine eigenen Hände Arbeit Besitz erwerben. Dann hat er genug, um den Notleidenden etwas zu geben. Kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr sollt ihr stets ein gutes Wort haben, um jemanden aufzubauen, wenn es nötig ist. Dann bringt dieses Wort denen Gnade, die es hören. Kränkt nicht Gottes Heiligen Geist, der euch als Siegel aufgedrückt wurde. So kennzeichnet uns Gott für den Tag der endgültigen Erlösung. Alle Erbitterung, Wut, Zorn, lautstarke Auseinandersetzungen und Verleumdungen sollen euch fernliegen, und damit auch alle Bosheit. Seid vielmehr gütig und barmherzig zueinander. Vergebt einander, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Amen. Unser Leben mit Gott beginnt hier und jetzt, nicht erst in der Ewigkeit, aber in der Ewigkeit findet erst seine Vollendung und seine Fortsetzung. Am Dienstag, den 6. Oktober, verstarb im Alter von 97 Jahren Herr Rudolf Möbius, wohnhaft am See 29. Die Beerdigung war gestern auf dem Friedhof in Holterfehn. Wir wollen beten. Herr, unser Gott, wenn du dich uns zusagst als guter Hirte, Wenn du Ja sagst zu unserem Leben, dann versprichst du damit gleichzeitig, dass uns niemand mehr aus deiner Hand reißen kann. Und so befehlen wir Rudi ganz in deine Hand und vertrauen darauf und hoffen darauf, dass du ihn annimmst bei dir. Wir bitten dich für die, die um ihn trauern. Wir bitten dich für uns, die wir ja in Trauer gefangen sind. Lass uns doch immer auch wieder das Licht aufleuchten von dem, was da kommt, von dir. Stärke uns und gib, dass wir als Gemeinschaft zueinander stehen. Herr, und mache uns auch selber darauf aufmerksam und lass uns darüber nachdenken, dass unser Leben in dieser Welt ein Ende hat. Herr, schenke du uns Glauben auf dein ewiges Leben. Amen. Ganz herzlichen Dank für die Kollekten der vergangenen Woche. Sie können das dort ablesen. Ich habe das schon auch bei anderer Gelegenheit gesagt, für alle Werke, für alle, die irgendwie unterwegs sind, sind das im Moment auch schwierige Zeiten, weil die Kollekten eben das Geld auch nicht so zur Verfügung steht. Und überall da, wo wir ja unser Herz und unser Portemonnaie auftun und gucken, wo Not gelindert werden kann, da ist das gut. Gott segne die Gaben und deren Verwendung. Am Ausgang werden bei uns zwei Kollekten gesammelt. Das heißt nicht, dass wir doppelt abkassieren wollen, sondern dass Sie einfach sagen können, was liegt mir am Herzen, was ist mir da wichtig. Und wir haben als erstes sozusagen, was uns auf dem Weg liegt, nahe ist für die Diakoniekasse die Sammlung, dass wir sagen, hier Menschen bei uns vor Ort, die in Not geraten, wie kann ihnen Hilfe zuteil werden? Und wenn man dann einen Schritt weiter geht, sozusagen wieder ein Stückchen weiter hinaus, die zweite Kollekte ist heute bestimmt für das Familienprojekt Familien mit Neugeborenen stärken. Das ist ein Ereignis, wenn ein neues Leben, etwas Neues beginnt, aber ja auch mit sehr vielen Fragen und Unsicherheiten und mit vielen, was man ja dann auch an Hilfestellung gebrauchen kann. Da gibt es Projekte, die das besonders auch dann junge Eltern, vielleicht auch manchmal junge Alleinerziehende begleiten und stärken und fördern wollen. Auch das ist, glaube ich, ein guter Zweck. Was Gott Ihnen aufs Herz legt, gucken Sie, was Ihnen wichtig ist. Anke hat Urlaub, den hat sie sich sicherlich verdient. Immer gut im Einsatz, Wilma nickt, das stimmt. Und deswegen ist in der kommenden Woche nur am Freitag dann das Kirchenbüro besetzt. Wenn irgendwas Dringendes anliegt, hat Anke aufgeschrieben, soll man die Pastoren anrufen. Aber wenn Anke ihnen nicht helfen kann, ich weiß nicht, ob wir das dann können. Ich glaube, es wird spannend. Und das ist dann auch der Hinweis dann schon auf nächste Woche. Nächste Woche werden Konfirmationen gefeiert. Und so wie sich die Situation im Moment verändert, ist da wahrscheinlich auch viel Unsicherheit, wie das gehen kann. 9.30 Uhr und 11.30 Uhr sind hier Konfirmationen in der Kirche. Aber da ja schon dann die Familien auch da sind, könnten wir in dieser Anzahl, wie wir heute da sind, gar nicht zu dem Gottesdienst dazukommen. Ein Gottesdienst ist öffentlich, darum lade ich auch dazu ein. Aber vielleicht mit dem Hinweis zu sagen, vielleicht gehe ich dann in einen Gottesdienst in eine andere Kirchengemeinde oder feiere den Gottesdienst in anderer Weise. Und der Friede Christi, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in ihm. Amen.
Fürbitten wollen wir den Wochenspruch sprechen, deswegen wird er gleich da vorne noch einmal stehen. So lassen wir uns zu Gebet und Vater unser aufstehen.
Herr unser Gott, du hast uns zu deinem Ebenbild geschaffen. Wir sollen dir Ehre machen in dieser Welt. Deine Liebe soll durch uns sichtbar werden. Wir bekennen, dass wir darin immer wieder grandios versagen. Wir bitten dich und sprechen gemeinsam: Heile mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Herr Jesus Christus, du hast dein Leben der Welt gegeben. Du versöhnst uns mit dem himmlischen Vater. Du stellst dich unserem Misstrauen entgegen, wirbst mit deinem Leben und Sterben für die Liebe des Vaters. Wir kommen mit unserem Glauben und Zweifeln zu dir. Wir bitten dich und sprechen gemeinsam: Heile mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Herr, Heiliger Geist, du lässt uns nicht im Stich. Du wirkst in uns. Du bist wie der Wind, erfahrbar, aber nicht greifbar. Du bist unser Partner, unsere Verbindung zum Himmel. Wir brauchen dein Wirken. Gewinne du Raum in uns, dass das Alte weicht und Neues wird. Wir bitten dich und sprechen gemeinsam: Heile mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Herr, dreieiniger Gott, wir erleben eine Zeit, in der wir nicht wissen, was kommen wird. Wir bitten dich für die von Corona betroffen sind, in so ganz unterschiedlichen Lebenslagen. Steh ihnen bei. Lehre uns auch in dieser Situation ganz dir zu vertrauen. Wir bitten dich und sprechen gemeinsam: Heile mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. In der Stille nennen wir dir die Menschen und die Anliegen, die wir besonders auf dem Herzen tragen. Und so lasst uns gemeinsam beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.
Thank you. erstmal der Wasser genommen, ne?
Ja, aber ich war nicht so schnell genug, um ihn hinterher zu kommen. Und dann ist sie irgendwo mal gelaufen.
Ich denke, der Wunder.
Vorher aufgehen, alles andere. Kenne ich Weihnachten auch schon. Weihnachten ganz schlimm. Dann hast du verloren.
Und zwei.
Also ich habe schon runtergelassen.
Ja.